Sendemast setzen, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. Weißt du, nur wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Ja, wir sagen
echt so. Dann machen wir so 24 Stunden Podcast.
Weißt du, wie man das nennt? Radiosendung.
Oh, Motherfucker!
Irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Mandy, retten dir den Tag. Sie sind genervt, witzig, sarkastisch und wütend. Alles, was du brauchst, denn echt mal. Irgendwann ist mal gut.
Wir haben schon wieder übelst viel gelabert. Ich hab noch übelst viel auf meiner Liste.
Dann
weil ich
hab mich gerade vorbereitet,
wie immer.
Neulich auf Twitter. Charlie Kirk schreibt, Burning an American City to the ground won't bring back George Floyd. Daraufhin Leonard Jacobs, Bombing the Middle East countries won't undo 9/11.
Das ist ziemlich gut.
Ja, fand ich auch. Sehr treffend.
Auf jeden Fall sehr treffend. Ja, es passiert gerade viel, oder? Wollen wir gleich damit anfangen, einsteigen?
Ja, fände ich, glaube ich, ganz gut. Dann hat man das irgendwie mal so out of the way. Weil ich fände es schön, wenn wir heute auch noch über andere Dinge sprechen können. Aber ich finde es auch super wichtig, darüber zu sprechen. So.
Ja, das sehe ich genauso. Und andere Dinge, meine Liste ist diesmal ein bisschen voller als letzte Mal. Also auch gar kein Problem.
Perfekt. Super. Ja, genau. Also die ganze Welt sollte das ja mitbekommen haben. Herzlich willkommen erstmal zu Besser war schon. Wir sind immer so unhöflich, habe ich das Gefühl. Wir fangen immer einfach an zu reden.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wir vergessen manchmal tatsächlich, dass wir einen Podcast aufnehmen. Was gut ist irgendwie auch. Was
ja.
Irgendwie auch gut ist. Aber ja, schließ mich an. Hallo, Hallöle.
Hallöchen.
Hallöchen. Ja. Zu genau. Der Folge Furchtlose Fruchtfliegen.
Yay. Gut, genau, also ich glaube, die ganze Welt hat ja mitbekommen irgendwie, was letzte Woche war es schon, die Zeit vergeht so schnell, letzte Woche abgegangen ist irgendwie, ne, also der Mord an George Floyd durch einen Police Officer in Minneapolis und das war ja irgendwie ein Riesending und ja, was mich so irgendwie interessieren würde auch mal, wäre so, ich kann dann gerne auch kurz erzählen, so wie das bei mir so angekommen ist, aber Cutie, mich würde mal interessieren, wie hast du davon erfahren? Und was waren so deine ersten Gedanken? Das würde mich interessieren.
Ich glaube, ich habe davon erfahren, als ich durch Social Media gescrollt habe und irgendwo Bericht gelesen habe. Und genau, und dann habe ich angefangen, ne, nachzulesen, nachzurecherchieren und so weiter. Und dann hat es ja schon relativ schnell begonnen, dass das so alles voll davon war. Und wie ich darauf reagiert habe, oder was war meine Empfindung? Ne?
Mhm.
Ich dachte wirklich... Fuck. Also wirklich, ich dachte wirklich, fuck. Scheiße. Also ich war, also dieses Gefühl, was mich so getroffen hat, war, oder was mir ja auch generell, also wie soll ich das sagen, das war so, ich habe gedacht, wieder. Ne? Und es ändert sich wieder nichts. Und auch so ein Gefühl, dass man denkt, okay, das war ja, ne, auch nicht, wie soll ich sagen, das erste Mal, dass sowas passiert ist, ne?
Mhm.
Und dann denkt man so, okay, also man denkt ja an einem gewissen Punkt manchmal, es kann nicht schlimmer werden, ne? Also auch mit Trump und der ganzen Regierung und bla und auch so hier. Mhm. Und dann passieren immer wieder Dinge, wenn du so runterscrollst, wo du dann denkst, den Nachrichtenfeed, fuck, doch, kann es. Ja, also das war meine Gefühl, diese Bestürztheit und dieses Gefühl, okay, krass, was kommt jetzt? Also was kommt da noch? Wie schlimm kann es noch werden? So, ja.
Mhm. Ja, das ist interessant, weil ich habe nämlich, glaube ich, also für mich ist halt so, nicht, dass ich mit dem Thema so abgeschlossen hätte, ich habe mit dem Thema nie abgeschlossen, aber ich habe halt gemerkt, es hat mich viel beschäftigt, gar nicht mal, also na, aus meiner Perspektive jetzt mal, ne? Also der Mord an George Floyd, das war erstmal so, wie ich das mitbekommen habe, war auch richtig krass, weil ich an dem Tag, also an dem Tag danach sozusagen, wo das dann irgendwie so mega viral ging, war... ich mal ausnahmsweise im Büro arbeiten. Das heißt, ich habe meinen Tag nicht auf Social Media initially verbracht, irgendwie direkt von früh an, so wie sonst. Ne? Das heißt, ich habe das halt gar nicht mitbekommen erst. Und dann bin ich halt auf Arbeit, hatte eigentlich einen guten Tag, so eigentlich ging es mir voll super. So, ruft mich meine Schwester mit FaceTime an. So, und ist so schlimm am Weinen, habe ich noch nie. Und dann FaceTime ist ein bisschen schwierig, ne? Sie hat geweint, ich habe eine Minute lang nicht verstanden, was passiert ist. So. Das war so krass. Und dann habe ich nur irgendwas von Video verstanden. Ich so, was für ein Video? Dann von Tod. Ich dachte, irgendjemand wäre gestorben, den wir kennen. Oder so, ne? Also ich habe, das war mein erster Impuls. Ich dachte so, fuck, weil sie halt so geschluchzt hat, dass ich sie nicht verstehen konnte. Wo ich dann sagen muss, du musst dich jetzt beruhigen, um mir zu erzählen, was hier passiert ist. Ich habe mega Panik gekriegt. Und dann hat sie das erzählt. Und das war natürlich auch schlimm. Ist ja jemand gestorben, ne? Also in meiner Denke ist ja immer so, das Schlimmste, was passieren kann. Hä, ist jemand gestorben? Ja, ist es ja. Bloß halt nicht so, wie ich gedacht habe. Und ja, das war halt voll krass und ich war so voll verzweifelt, weil ich dann so dachte, ich kann jetzt nichts sagen, was es für sie jetzt besser macht. Ich kann nicht sagen, das wird wieder gut. Ich kann nicht sagen, das ist eine Ausnahme. Ich kann nicht sagen, das passiert morgen nicht mehr. So, ich konnte nichts sagen, was irgendwie beruhigend wäre in der Situation. Und das war halt eine ganz andere Konfrontation, glaube ich, mit dem Thema, das ich am Anfang irgendwie hatte. Und ja, dann war mein Tag dann auch so ein bisschen versaut. Und weil sie mir immer erzählt hat, sie hat sich das Video angeguckt. Hast du dir das Video angeguckt, Judy?
Ich hab's gesehen, ja.
Genau, also das Ding ist, ich meinte, sie hat sich irgendwie eine Minute angeguckt. Und ich meinte so, hey, so eine Videos muss man sich auch nicht angucken, weil wir wissen, dass so eine Dinge passieren. So, dafür brauche ich halt keinen Beweis zu sehen, dass das passiert. Aber die hat es halt trotzdem gemacht. Und dann daraufhin habe ich mir das Video auch angeguckt, also aber nur so ein bisschen durchgeskippt, so, weil ich halt wissen wollte, was sie gesehen hat. So, ne? Also darum ging es mir. Sonst hätte ich es mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich mir sonst angeguckt habe. Ich glaube, ich hätte mir das vielleicht nicht gegeben. Aber ja, muss irgendwie jeder irgendwie für sich selber wissen. Naja, und das war dann halt noch voll krass irgendwie, weil sie das dann auch bei Instagram geteilt hat, das Video. Wo ich auch denke, auch da muss jeder irgendwie, gibt genug Leute, die sagen, nö, man muss irgendwie sowas nicht teilen, wo ich so denke, ja, muss man vielleicht nicht, aber für manche Menschen muss man das vielleicht doch. So, ne? Also ich bin da so ein bisschen, ich hätte es nicht geteilt, aber ich habe auch kein Problem damit, irgendwie, wenn andere Leute das jetzt getan haben, ne? Aus was für Gründen auch immer. Dann hat das halt irgendwie einer unserer kleinen Brüder gesehen, 13 Jahre alt, so, ne? Schwarzer junger Mann in Dresden. Hat das halt gesehen, das Video. Und die Reaktion von ihm war so krass, ne? Weil er irgendwie einfach nur meinte, was hat der Mann denn gemacht? So. Und sie, weil eine logische Denkweise, also mal davon abgesehen, dass es nichts gäbe, was irgendjemand getan hätte, was so ein Verhalten rechtfertigt. Aber trotzdem davon auszugehen, es muss ja was Schlimmes gewesen sein, weil sonst würde eine Polizei so nicht reagieren. Und sie ihm dann erklären musste, dass er rein gar nichts getan hat. So. Und das war halt auch nochmal für mich so mega heartbreaking, weil das halt gleich irgendwie so ein Bezug irgendwie auf meine Familie war, dass ich das, also dass mich das nochmal anders getroffen hat, glaube ich, an dem Tag einfach, ne? Und dann habe ich irgendwie dann die nächsten Tage irgendwie so ein bisschen für mich so Gedanken hin und her sortiert. Und was ich sehr interessant fand, wenn man sich so Social Media angeguckt hat, das fand ich wirklich spannend, so, ne, dass irgendwie so am Anfang hast du halt so den Aufschrei vor allen Dingen viel von so schwarzen Communities und migrantischen Communities, der war sofort da, so. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, so, das hat so 2-3 Tage gedauert, also, ne, dass es so den Peak hatte, so, und dann fingen so weiße Personen an damit, und ich war schon so, okay, also ich finde, das ist jetzt alles gesagt, so, und dann kam nochmal so eine Welle, sodass ich dann irgendwie vor ein paar Tagen auch aufgehört habe, mich so exzessiv irgendwie auf Social Media rumzutreiben, weil mir das einfach ein bisschen zu anstrengend geworden ist. So, also ich fand das sehr interessant und ich meine, ich finde es gut irgendwie, dass es so viele Leute interessiert, aber natürlich, ne, kann ich auch, also ich habe halt auch schon so eine kleine Bitternis in mir, so, ne, die dann halt irgendwie auch so denkt, so, ja cool, weil ihr irgendwie die letzten 100.000 Jahre irgendwie unter einem Stein verbracht habt und irgendwie denkt, dass das jetzt auf einmal ein Thema ist, während das immer ein Thema war, ne? Also ich weiß nicht, ich merke da, ich habe da so ein bisschen Wut, aber ich denke so, ich finde es trotzdem gut und wenn Leute jetzt Geld spenden und jetzt irgendwie reagieren und jetzt irgendwie was sagen, dann ist es besser als nichts, aber ich hätte mir das halt auch schon gerne bei den 500 Millionen Fällen vorher gewünscht, weißt du?
Ja, total. Mich würde auch mal interessieren, wie du darüber denkst, dass die Leute schwarze Bild, ne, gepostet haben bei Instagram. Das ging ja auch super viral mit den Blackout Tuesday Hashtag, genau, was, glaube ich.
Richtig, ne? Ja. Genau, also das Ding ist halt, dass ich glaube, viele Leute nicht verstanden haben, worum es da ging bei dem Blackout Tuesday, so, ne? Also ich habe das irgendwie am Anfang gelesen gehabt, bevor der Blackout Tuesday war, wofür das steht eigentlich. Und ich glaube, Leute haben das ein bisschen falsch verstanden, ne? Weil es war ja eigentlich initiiert von zwei MusikerInnen, schwarzen MusikerInnen, die gesagt haben so, hey, Blackout Tuesday, the show must be paused. Ne? Das war ja eigentlich das volle Ding, so, ne? Und es war eigentlich eine Sache, die aus dem Musikbusiness kam. Und es ging eigentlich darum quasi, dass so MusikerInnen, weiße Labels, weiße Producer, alle quasi Shops, ne, halt diesen Blackout Tuesday machen und die Zeit quasi nutzen, um das kurz mal irgendwie ihr Feed quasi nicht mit ihren eigenen Scheißprodukten und Kram irgendwie zuzuballern, sondern zu sagen, okay, wir halten heute mal die Klappe. So, und es ging halt auch darum, irgendwie eher nicht einfach zu sagen, ich poste jetzt nichts auf Social Media, sondern zu sagen, es war ja auch so dieses Amplify Black Voices, wo es halt darum ging irgendwie, dass man halt schwarze Menschen sprechen lässt, dass man deren Inhalte teilt und dass man selber sich educated und dass man selber das Geld in die Hand nimmt irgendwie und an Organisationen spendet. Das war eigentlich so das ganze Ding. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, dass so jede Einzelperson, die gar nichts so damit zu tun hatte, das dann gemacht hat. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das war wie so ein bisschen Flaschenpost. Ne? Leute haben irgendwann nicht mehr so richtig gepeilt, worum es eigentlich ging.
Ja,
so.
Ja.
Und das war ein Problem.
Ich hatte auch den Eindruck, ja. Mhm. Und vor allem ist, also was mich, ich habe auch über, also ne, das ist ja auch wie bei Flaschenpost oder wie bei diesen, du musst Kettenbriefe schreiben an irgendwen, ne?
Genau.
Hast ja aber auch schon das Gefühl, oh, ich muss das auch machen, ne?
Ja.
Und wenn ich das irgendwie jetzt, keine Ahnung, was mir zeigen muss oder eben dieses Gruppengefühl, Gruppendruckgefühl und ich muss ganz ehrlich sagen, wie du es auch nochmal schön erklärt hast, worum es eigentlich ging, das macht doch total Sinn.
Mhm.
Aber wie die Leute das dann verwurstet haben, muss ich ganz klar so sagen, hat es für mich jetzt nicht mehr so richtig Sinn gemacht, weil mich das dann immer total aufregt, weil ich denke, jetzt postet ihr einfach so ein schwarzes Bild.
Mhm.
So, und? Ich denke immer, und?
Ja, und jetzt? Was
und jetzt, genau.
Was richtig, ist jetzt was, noch? Genau,
ja,
und das ist genau, halt irgendwie...
Ich glaube... Bei vielen Menschen, ich will nicht für alle sprechen, bei vielen Menschen ist es auch so ein Punkt, dass die damit einfach ihr verficktes Gewissen erleichtern.
Mhm.
So, ich habe ja jetzt Solidarität, ne?
Genau.
Zur Community gezeigt,
ja.
Zu den anderen Menschen.
Mhm.
Und ich denke so, fuck it. Und hast du auch gespendet?
Mhm.
Hast du versucht, dich zu informieren, zu belesen, weil dich selber vielleicht kritisch hinterfragt, wo, ne?
Ja.
Wo schaue ich weg? Wo bin ich Alltagsrassist?
Mhm.
Ne? Oder was auch immer. Also das ist. Ich bin da auch ein bisschen wütend geworden. Ne? Also deswegen habe ich mich auch richtig interessiert, was du darüber denkst. Weil jetzt war wieder dann so, wo ich so dachte, ja, okay, jetzt zeigen wir alle hier anscheinend, dass wir total betroffen sind, aber trotzdem ist Rassismus seit Jahren immer schon eigentlich ein Thema.
Ja.
Und wo ist da die Kontinuität, dass man dagegen ankämpft? Das ist das, was mich wütend macht. Weil ich dann wirklich wieder dachte, okay, wie lange hält es denn dann an? Wie lange ist denn der Feed denn noch mit damit voll? Und
richtig.
Den zweiten Punkt regt mich in dieser ganzen Debatte Talkshows mega auf.
Mm.
Wirklich. Maischberger, ja, wir suchen hier noch People of Color ganz schnell, wir brauchen nur Quotenleute.
Genau.
Wo ich mir so denke, fuck it. Wer hat denn die scheiß AfD eingeladen, als das mit Hanau passiert ist?
Richtig.
Ihr Vollidioten.
Richtig.
Ja? Ja. Wo waren denn da die Betroffenen?
Genau.
Ja, wo waren denn da die Menschen? Und jetzt habt ihr da Druck von sozialen Medien oder Druck von außen und jetzt ändert ihr das? Also ich war dann, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Mhm.
Und dann, weiß ich, ob du das auch gesehen hast, Caroline Kebekus hat dann quasi selber einen Brennpunkt gemacht zu dem Thema und hat Menschen selber sprechen lassen, wo ich so denke, ja.
Mhm.
Es geht, man kann das doch, also wirklich, sorry, bin ich gerade so aufregend, aber ich mach das richtig, richtig wütend.
Ja.
Weil ich so die Schnauze davon voll habe, dass die Menschen immer diese scheiß verfickte Doppelmoral machen. Weißt du, was ich meine?
Das ist natürlich.
Das ist so kacke. Und ich will mich da auch selber nicht aufspielen, als wäre ich Moralapostel.
Mhm.
Ne? Ich hätte auch mehr tun können in der Vergangenheit und ich kann auch mehr tun und ich möchte auch mehr tun.
Mhm.
Aber dann dieses immer alle, ja, jetzt sind wir super aware und jetzt sehen wir das alles, weil so krass, wo ich so denke, ja, sorry Leute, aber das war schon immer schlimm und das war schon immer krass und das ist nur wieder eine Spitze vom Eisberg, dieses aktuelle letzte Ereignis, was passiert ist.
Genau.
Und dann finde ich es auch immer ganz schwierig, wenn dann auch so Leute gedrängt werden, was dazu zu sagen. Also zum Beispiel Firmen. Ne? Ich habe ganz oft gelesen in letzter Zeit, ja, wir haben, ne, Leute haben gesagt, hier, wir müssen Stellung beziehen und tut uns leid, dass wir so lange still geblieben sind. Wo ich mir aber auch so denke, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Firma ist, die Hosen herstellt. Weißt du, was ich meine? Ich würde, also es ist gut, wenn sich Leute positionieren, ne, für was einsetzen oder sagen, ich spende Betrag X oder was weiß ich nicht. Das finde ich gut. Aber mir würde auch nicht einfallen zu sagen, hallo Firma, du musst dich jetzt dazu positionieren. Weißt du, was ich meine? Weil ist doch wichtig, dass ich mich positioniere. Ne? Ist doch wichtig, dass ich für mich selber was ändere und nicht dann da sitze und denke, jetzt hat aber diese Firma ja nichts gepostet, wo ich meine Hosen kaufe.
Ja. Ich finde, es kommt auch, ja, also ich glaube, das gab ja irgendwie auch viel Beef irgendwie so auf Social Media, das hieß so, ja, so viele weiße Menschen sind still geblieben. Das Ding ist, wie ich das sehe, ne? Ich finde, also so Social Media Aktivismus, ne, ist für mich auch so ein bisschen eine relative Sache. Also ich verstehe die Macht irgendwie, die soziale Medien irgendwie heutzutage haben, aber ein Mensch, der sowieso nicht viel auf Social Media sonst postet, der braucht jetzt auch nicht anfangen, weißt du? Mir ist es lieber, dass Leute irgendwie im echten Leben, weißt du, im echten Leben irgendwie
ja,
was tun.
Ja, im Real Life, Mann.
Ja, das
Real
ist
Life.
So, ja, okay, das Internet, okay, weißt du, das ist so Aufschrei im Internet. Weißt du, auch so Firmen irgendwie, die jetzt auf einmal sich positionieren, wo ich denke, wie sieht eure Spitze aus? Was für Leute arbeiten bei euch? Ihr seid komplett weiß, weißt du? Anstatt irgendwie vielleicht mal irgendwie meine Organisationsstruktur ein Stück zu überdenken, zum Beispiel, oder meine Werbung zu überdenken, oder mein was weiß ich irgendwie, weißt du, zu überlegen, kann ich irgendwie was tun, irgendwie um Geld zu generieren, was ich spenden kann, dass ich sage, okay, so heute spende ich irgendwie alles, haben ja viele beim Blackout Tuesday eben, also viele, ist jetzt übertrieben, ne, ein paar Leute haben das ja irgendwie auch gemacht, weil ich habe ja irgendwie auch über unser Jaguar-Instagram-Profil, habe ich ja wenig gepostet irgendwie dazu, aber eine Sache, eben gerade zum Blackout Tuesday, dachte ich so, das ist doch mal eine interessante Sache, weil wir reden hier eigentlich über die Musikindustrie. Und da gab es nämlich so eine Art Tabelle oder Statistik oder sowas, wo quasi gezeigt wurde, welche Leute, also Musiklabels und Firmen und bla, ne, wer hat sich irgendwie zu dem Mord an George Floyd geäußert? Das waren fast alle. Wer hat Geld gespendet? Fast niemand. Weißt du, wo ich so denke, alles klar, so jegliche Musik irgendwie, die wir eigentlich heutzutage konsumieren, basiert auf schwarzer Kultur. So, jetzt passiert sowas, ihr zeigt euch alle betroffen, aber ihr tut im Real Life nichts. Nichts tut ihr. So, wo ich so denke, das reicht nicht. Das ist definitiv nicht ausreichend. Das geht für mich irgendwie auch an alle Menschen. Klar, es ist irgendwie der erste Schritt, irgendwie sich selber zu reflektieren, sich irgendwie zu beschäftigen, sich zu informieren, zu gucken, welchen, wenn ich auch bei Social Media bleibe, welchen Accounts folge ich so, die irgendwie schon immer antirassistische Arbeit machen. Weißt du? Aber das ist ein Schritt. Der andere Schritt ist, was tue ich konkret? Weißt du, und konkret bedeutet halt für mich ganz klar, so, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich politische Arbeit machen soll, dann habe ich irgendwie mein Geld in die Hand zu nehmen und es Leuten zu geben, die diese Arbeit schon seit Jahrzehnten unentgeltlich tun. So,
ja.
Weißt du, so einfach mal. Dann habe ich mein Geld, dann überlege ich mir irgendwie, wo ich mein Zeug kaufe. Dann, es gibt Haufen Listen irgendwie, jetzt geht auch ganz viel rum irgendwie darüber, so Black-owned Businesses. So, wen kann ich irgendwie unterstützen? Wer macht irgendwie gute Sachen? So, dann kaufe ich mein Zeug halt da. Weißt du, es gibt überall so eine Dinge, wo ich glaube, wir leben im Kapitalismus. Was ändert, ist Geld hier. Weißt du, dann nehme ich mein Geld in die Hand und überlege, wem ich mein Geld gebe. So, ganz klar. Und es ist viel irgendwie publik geworden, worüber ich sehr froh bin, irgendwie auch gerade im Musikbusiness, so darüber, welche vor allen Dingen auch so Labels und wie gesagt so irgendwie Verkäufer von Musikkram oder so, ne, wen die so mit ihrem Geld unterstützt haben, ne, wie viele irgendwie Trump mit ihrem Geld unterstützt haben, da sehe ich gerade ganz viel irgendwie darüber, wo ich so denke, ja, und ich hoffe, alle überlegen sich jetzt ganz genau, ob sie da nochmal einkaufen und ob sie denen nochmal ihr Geld geben. Weil das sind Leute irgendwie, die mitverantwortlich sind irgendwie an dieser Situation, die wir jetzt haben, so. Und wo ich glaube, da sollte man ganz genau mal immer so mal ein bisschen Background-Check machen, irgendwie, wer hier an was beteiligt ist, so. Und gucken, wen kann ich irgendwie unterstützen, die halt irgendwie sich für was Gutes einsetzen. Und das finde ich wichtig. Und ich hoffe, dass Leute irgendwie vielleicht darüber, dass jetzt in den sozialen Medien so viel irgendwie dazu gepostet wird mit Ally-Guides und was kann ich tun irgendwie, wenn ich nicht betroffen bin und bla, 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 dass sich Leute das ganz doll zu Herzen nehmen. Weil das ist mir wichtig, weil, ohne Scheiß, ich habe irgendwie über 25 Jahre in Sachsen gelebt. So, ich sehe genau, was da abgeht. So, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Genauso irgendwie wie damals irgendwie, als Pegida irgendwie losging, alle so waren so, oh mein Gott, jetzt auf einmal trauen sich Leute, das zu sagen. Leute haben das immer gesagt. Die Leute waren nie still. Die Leute haben sich immer scheiße verhalten. Das war nicht neu. Das Einzige, was neu ist, dass sie jetzt eine Partei haben. Weißt du? Und eine Bewegung haben, weil sie es endlich mal nach so vielen Jahren geschafft haben, sich zu organisieren. Herzlichen Glückwunsch, weißt du? Aber dass das irgendwie dann auf einmal was Neues war, was vorher kein Problem war, da habe ich mich gefühlt wie, wollt ihr mich verarschen? Das was Neues? Wo habt ihr die ganzen anderen Male, die ich irgendwie rassistisch beleidigt wurde, irgendwie in der Bahn, auf der Straße und andere Leute das gesehen haben, was habt ihr euch dabei gedacht? Da habt ihr auch nicht irgendwie mich gefragt, wie es mir geht oder seid auf mich zugekommen oder habt gesagt, oh, dagegen muss man was machen. Niemanden hat das interessiert. Und dann kam Pegida und auf einmal alle so, boah, ist das schlimm. Weißt du, und hier ist es wieder so. Jetzt sind auf einmal Leute so, oh, es ist schlimm. Und ich denke mir so, wo wart ihr denn die letzten Jahre? Habt ihr unter einem Stein gelebt? Was geht denn ab? So, und das ist einfach, die Leute haben, glaube ich, einfach nicht so das so ernst genommen. Und jetzt auf einmal hat man den Druck, dass man das vielleicht doch ernst nehmen sollte. Weißt du, auch so den moralischen Druck. Und wo ich denke, ja, okay, das ist gut so, dass es diesen moralischen Druck jetzt gibt. Aber es macht mich trotzdem ein Stück pissig. Weißt du, so ein ganz kleines Stück. Und dann irgendwie vielleicht noch irgendwie eine Sache, was halt richtig scheiße war. Und eigentlich habe ich immer nicht so Bock, irgendwie über so Rassismuserfahrungen zu reden unbedingt, weil ich glaube, weiß ich nicht, das habe ich oft genug in meinem Leben gemacht und ich denke, Leuten sollte es auch einfach mal klar sein und es geht nicht um einzelne Erfahrungen. Aber ich wurde halt irgendwie am Donnerstag, also jetzt vor 2 Tagen, hatte ich mich irgendwie wieder so ein bisschen beruhigt, mir ging es irgendwie ganz okay und so. Und ich wollte halt zu meiner Zahnärztin fahren und wurde halt von einem Mann in der Bahn körperlich angegriffen. So. Und bin auch zur Polizei, hab's angezeigt, aber das war halt richtig krass so, ne? Also ich bin halt in die...
Krass, was ist passiert? Ach,
ja,
Scheiße.
Ich bin in die Bahn eingestiegen, bei mir vorm Haus, so, ne? Ich steig da ein und will mich dort so vorne auf den Vierer setzen und da sitzt halt so ein weißer Dude, so. Und ich will so an dem vorbei und der tritt mich. Während ich in diesen Vierersitz quasi reinläufe, hat er mich getreten, so. Und ich war so... Weil das war definitiv Absicht, ne? Das war nicht aus Versehen. Und ich frage ihn so, ich bleib auch so stehen, setz mich nicht hin und sag halt richtig laut, damit ja auch alle Leute hören hier drumherum, habe ich gesagt, hast du mich gerade getreten? So, der ignoriert mich einfach. Und ich so, Junge, ich rede mit dir, hast du mich gerade eben getreten? Was soll denn das? So, ne? Dann hat das so ein anderer Mann, der da irgendwie noch saß, auch mitbekommen und meinte so, ey, hast du sie gerade getreten? Entschuldige dich gefälligst, ne? Und er so, nö, hab ich nicht. So, und er so, hä, na klar, wenn sie sagt, du hast sie getreten, dann wird es so gewesen sein, entschuldige dich gefälligst. Er so, nicht weiter reagiert und ich so, weißt du was, Junge, sowas lasse ich mir nicht gefallen, ich sorge dafür, dass du aus der Bahn geschmissen wirst. So, und geh halt vorne irgendwie zur Bahnfahrerin, so, weil steht ja auch immer überall an jeder Berliner Tram irgendwie dran, so, wir bieten Schutz vor rassistischen Übergriffen, dann dachte ich so, naja, dann soll die mal ihren Job machen, klopf halt so an die Tür und bevor die Tür aufmacht, kurz davor, rennt der Typ quasi aus der Bahn raus und während er rausrennt, boxt er mich in den Rücken. So.
Ach du Scheiße.
Ich hatte dem halt den Rücken zugedreht, weil ich ja logischerweise ja. So, und dann kommt der an, boxt mich in den Rücken und rennt weg. So, und dann war halt so ein schwarzer Mann, der gerade einsteigen wollte, der total schockiert war und einfach nur so, Alter, hat der dich gerade geboxt? Und ich so, ja, keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Macht die Bahnfahrerin die Tür auf und ich so, ja, hier, ich wurde hier gerade angegriffen. Und sie so, ja, da kann ich ja jetzt nichts machen und knallt mir die Tür vor der Nase zu. Und ich war so, Dankeschön für nix, setz mich irgendwie wieder auf den Vierer, irgendwie fang mega an zu heulen. Und der Typ, der das halt vorher schon mitbekommen hat, ne, war so, ja, ich habe das mit dem Treten nicht gesehen, aber das ja gerade, das, wie krass ist das denn so? Und ich so, ich konnte gar nicht richtig reden, weil ich so am Heulen war. Dann kam noch so ein anderer Mann, ich sag, hey, ist alles okay bei dir? Ich hab's gerade gesehen. Da kam noch so ein anderer Mann mit seiner Tochter und war so, hä, warum weinst du denn? Und der Typ halt so, ja, die wurde gerade Rücken geboxt von so einem Idioten. Ne? Und er war so, oh mein Gott, es tut mir voll leid und so. Da waren halt wenigstens so ein paar Leute, die Anteil genommen haben. Aber es gab halt auch genug Leute, inklusive der Bahnfahrerin, die es scheinbar null interessiert hat. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich gehe jetzt zur Polizei. Und weil ich dachte, hier gibt's halt auch Kameras, ne? So, und der Typ hat halt auch keine Maske getragen. So, wo ich dachte, ja, dann zeige ich den jetzt an. Und dann war halt der eine Typ, der es mitbekommen hat, war so, hier ist meine Telefonnummer, so, ich kann Zeuge sein auf jeden Fall. Und dann bin ich zum Alexanderplatz gefahren, bin da ausgestiegen, habe meine Schwester angerufen, die dann gekommen ist, weil ich nicht alleine zur Polizei gehen wollte, weil Polizei war jetzt auch nicht unbedingt die Leute, mit denen ich unbedingt sprechen will. Aber ich dachte so, ich habe jetzt auch keine andere Wahl wirklich. Habe meinen Zahnarzttermin abgesagt, bin zur Polizei gegangen, habe eine Anzeige gemacht. Die Polizisten waren sehr nett. Genau, die haben mich natürlich auch gefragt, so, hat der Typ sie beleidigt, ist da irgendwas vorher passiert, war da irgendwas, weil die natürlich wissen wollten, so, war das ein rassistischer Angriff. Und der Punkt ist, natürlich war es ein rassistischer Angriff, aber natürlich kann ich das nicht nachweisen, weil der Typ hat ja nichts gesagt, so, ne. Aber, ja, dann musste ich ihn beschreiben, bla bla bla, Anzeige aufgenommen und sowas. Und die haben halt auch gesagt, klar, die gucken jetzt irgendwie nach den Kameraaufnahmen und sowas und, ja, der war halt auch so, also als ich das erst mit dem Treten erzählt hat, so habe ich so in seinem Gesicht so ein bisschen gesehen, okay, ja, das ist jetzt scheiße, so, ne, also er hat das nicht gesagt, er hat das alles so aufgenommen und dann so, ja, und dann stand ich da und der Typ hat mich in den Rücken gebopst und er war so, what the fuck? So, ich so, ja, so, also wo du auch denkst, so, wie ist die Situation von da zu da gekommen? Also es war so, der wollte mir halt einfach noch eins reinwürgen, weißt du, der Typ konnte mich nicht mal ansehen, der konnte mir nicht mal in die Augen sehen, weißt du, aber wenn ich ihm den Rücken zudrehe, weißt du, oder das Getrete, wo ich es auch nicht erwartet habe, weißt du, wo ich so denke, ich hätte ihm einfach direkt eine langen sollen, weißt du? Aber in dem Moment dachte ich halt noch, okay, ich kann das vielleicht irgendwie hier noch, hat er sich entschuldigt oder irgendwas, ne? Aber gehe ich davon aus, dass wenn ich dem den Rücken zudrehe, der mir den Rücken boxt? Nein, natürlich nicht. So. Also ja, das war irgendwie eine richtig miese Erfahrung, wo ich dann auch in dem Moment einfach nur so dachte, so, also ich war natürlich irgendwie echt auch noch ganz schön in Schock irgendwie. Seit gestern geht es mir ein bisschen besser. Ich habe jetzt auch keine Verletzungen oder so. Mein Vater hatte gemeint, so, ich sollte vielleicht trotzdem zu einem Arzt gehen und so, aber ist jetzt irgendwie erstmal okay. Aber wo ich dann in dem Moment einfach so dachte, ja, und ich hoffe, dass alle Menschen, die in der Bahn saßen und das mitbekommen haben und nicht reagiert haben, während ich da sitze, mich nicht mal fragen irgendwie, ob sie was für mich tun können oder wie es mir geht oder irgendwas, weißt du, dass die sich das ganz genau überlegen, wenn mal wieder irgendjemand irgendwie was von Rassismus erzählt und sie denken, dass sowas nicht passiert. Weißt du?
Ja, Alter, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Heilige Scheiße. Das tut mir auch, also es war auch richtig leid, dass dir das passiert ist.
Ja.
Und das ist so, das ist auch so, ja, es ist so surreal. Also, weil du ja nie damit rechnest, der, also auch wieder, als du das gerade geschildert hast, dass irgendwie, ja, man denkt mal, das ist ein falscher Film, ne? Man denkt, also, ja. So stelle ich mir das vor. Man denkt, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass man jetzt, ja, in diese Situation reinkommt. Und das ist, ja, das ist ein gutes Beispiel, leider, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie alltäglich das überall passiert.
Richtig.
Und wie das immer mit Zivilcourage ist, ja, dass es zum Glück hin und wieder Menschen gibt, die das interessiert und juckt.
Ja.
Und aber auch eine sehr enorm große Mehrheit nicht. Also ich habe auch gerade gedacht, so, wenn er durch die Bahn gerannt ist, also ich weiß nicht, wie weit er von der Tür weg ist, aber normalerweise hätten da, waren ja sicher einige Leute da oder hätte man auch den festhalten können.
Richtig.
Also wenn da zwei, drei Leute sich da zusammengetan hätten, dann hätte der Kerl, also wäre da auch nicht losgekommen so.
Eben.
Ne? Wo ich auch so denke, normalerweise hätte das eine Reaktion sein müssen, dieses so, okay, hier ist gerade was passiert und auch dieser Gedanke, der Typ wird niemals, also wahrscheinlich auch schwerer dafür belangt werden, als wenn er natürlich vor Ort ist noch, wenn du den eindeutig identifizieren kannst.
Richtig.
So, ne? Also das ist halt auch, wo ich auch immer so denke, so, ja, krass, also das, klar kann man auch überrascht sein, aber normalerweise müsste man das schneller sich als Gruppe, als Gemeinschaft zusammenschließen und sich für die schwächere Person in dem Falle oder die Betroffene, ich das mal betroffen eher nehmen, einsetzen. Ich finde das auch gerade so krass einfach.
Ja. Das ist halt schlimm und ich glaube halt vor allen Dingen einfach, dass gerade auch mit dieser George Floyd-Geschichte viele Leute abstrahieren das so in die USA, weißt du? Auch die irgendwie glauben, Polizeigewalt ist hier irgendwie nicht so ein Thema, was halt Bullshit ist, so. Die irgendwie glauben, dass Rassismus in den USA, das ist ja auch alles ganz schlimm, weißt du? Und ich denke mir so, also mein Leben ist jetzt fast 30 Jahre lang. Ich hätte da einige Geschichten, die ich auch noch nicht viel erzählt habe, weil wie gesagt, ich denke mir immer so, ganz oft irgendwie, wenn ich solche Sachen irgendwie erzähle, Leute halt auch auf so eine Scheißart und Weise reagieren irgendwie, wo ich dann auch so, ich habe es irgendwie auch so ein bisschen aufgegeben und ich finde auch, es geht irgendwie nicht mehr nur darum, irgendwie so einzelne Schicksale zu teilen, sondern das sind Dinge, da gibt's Forschung zu, da gibt's Statistiken zu, da gibt's alles Mögliche irgendwie dazu. Also zu glauben irgendwie, dass es hier dieses Problem nicht gibt, ist halt einfach nicht wahr, so, und während irgendwie hier Leute irgendwie, während du hier irgendwie die AfD hast, während du hier irgendwie, keine Ahnung, eine scheiß CDU hast irgendwie, während du hier auch eine SPD hast irgendwie, die es okay findet, dass Menschen im Mittelmeer trinken, weißt du, dann denke ich mir einfach nur so, ihr Arschlöcher, so, und es ist euch allen halt einfach wirklich egal. Es ist euch einfach egal. So, und das ist halt was, da habe ich keinen Funken Toleranz für, schon seit Jahren nicht mehr, dass ich mir irgendwie denke, so, nö, jeder hat hier irgendwie auch eine Verantwortung. Es geht darum, hier Menschen zu schützen. Und Menschen wie ich sind hier nicht sicher. Ich bin hier nicht sicher. Und Menschen sind hier aus unterschiedlichsten Gründen nicht sicher. So, aber ich bin hier nicht sicher, weil ich aussehe, wie ich aussehe. So. Und ich muss immer damit rechnen, dass mir irgendwas passiert. Und ich verstehe nicht, wie das, Leute, das ist noch, weißt du, und ich denke, bin noch wenig betroffen, ne, im Gegensatz irgendwie zu Menschen, die hier irgendwie eine Fluchtgeschichte haben, ne, oder überhaupt, die irgendwie wir im Mittelmeer von Frontex irgendwie vom Boot schubsen lassen, weißt du? All so eine Sachen, wo ich denke, es geht hier um Menschenleben, es geht hier nicht mal nur um eine Beleidigung, es geht auch nicht mal irgendwie um so einen Angriff, den ich jetzt hatte, weißt du, wo mir jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Das sind Dinge, die sind scheiße. Aber was wirklich scheiße ist, ist wie Rassismus ein System ist. Und das verstehen Leute nicht. Es ist nicht einfach nur so ein bisschen Alltagsrassismus. Das ist auch Kacke. Aber wir leben in einem System, was darauf ausgelegt ist, was rassistisch ausgelegt ist. Wir haben Parteien, die wir wählen, die nicht Partei ergreifen für diese Menschen. Weißt du? Auch irgendwie die Grünen, die alle gewählt haben, irgendwie damit sie im Europaparlament sitzen. So. Was haben die sich gewehrt irgendwie gegen Frankreich, als die gesagt haben, ja, wir wollen schön unsere afrikanischen Kolonien weiter ausbeuten? Ne? Haben sie auch im Mund gehalten. Und das ist immer das, weil es immer um Politik geht, weil es immer darum abgeht, abzuwägen. Und wo ich denke, so einen Leuten kann ich mein Vertrauen nicht schenken, weil das sind Menschen, die okay damit sind. dass hier bestimmten Menschen irgendwie, die von Rassismus betroffen sind, weiterhin schlimme Dinge passieren, überall auf dieser Welt. Und dafür habe ich kein Verständnis mehr. Das ist einfach zu Ende. An dieser Stelle geht es jetzt entweder darum, so, auf welcher Seite stehst du hier? Darum geht es jetzt ganz klar. Und nicht mehr mit irgendwas dazwischen und ich kann mich nicht entscheiden und ich muss ja verschiedene Sachen sehen. Nee, es geht darum so, stehst du auf der richtigen Seite oder stehst du auf der falschen Seite? Punkt, Ende. So, und ich glaube, Leute müssen sich das mal bewusst machen. Es gibt, die Zeit ist abgelaufen irgendwie für irgendwelches Rumgedale und ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll und ich versuche ja nur, das ist vorbei. Entweder gibt es jetzt mal irgendwie Aktion oder, weißt du, oder Ende. Da gibt es nichts mehr zu entscheiden. Es geht darum, das Richtige zu tun. Das zu tun, irgendwie, was Menschen hier schützt. Und das ist das Einzige, was ich irgendwie noch akzeptieren kann. So, weil dafür wurde, mir wurde mein Herz zu oft gebrochen irgendwie mit Dingen, die ich erlebt habe, die ich gesehen habe, die meiner Familie angetan wurden, die Menschen irgendwie angetan werden in dem Land, wo mein Vater herkommt. All diese Dinge, so Völkermorde, Polizeigewalt, wie gesagt, Frontex, für mich das Ekelhafteste irgendwie, was es überhaupt gibt und scheinbar Leute das auch nicht so krass interessiert. Ne, Parteien, denen das egal ist, das sind alles so Sachen... Da gibt es für mich keine Entschuldigung mehr für. Verstehst du?
Nee, da gab es auch nie eine Entschuldigung dafür. Und das ist, ja, meine Meinung kennst du ja auch dazu. Ich bin da ja auch so ein bisschen eher, was heißt pessimistisch, also oder vielleicht auch zynisch, weil ich das auch so akzeptiere, dass der Mensch halt scheiße ist. Also wirklich, es ist, die Menschen sind Ego-Ficker und die betrifft, also und die verhalten sich so, weil es sie nicht betrifft. Und das klingt hart und das ist scheiße, aber es ist so. Also das kann man nicht abstreiten. Und jeder, der dann auch immer, deswegen macht mich das auch diese Doppelmoral. Ich hasse Doppelmoral. Doppelmoral ist so widerlich. Die passiert jetzt eben auch wieder hier. Ne? Diese, eben was du auch gesagt hast, diese Doppelmoral. Dann poste ich das, aber überlege mir nicht, wen ich eigentlich unterstütze mit meinem Geld. Ne? Ja. Recherchiere nicht nochmal nach oder irgendwas. Und ich seh das auch genauso wie du. Wenn man sich selber nicht politisch engagiert oder nicht weiß, wie... kann man Geld an so viele Institutionen spenden und das ist mit einem Klick passiert. Und dann weiß ich zumindest, okay, ich habe dafür was getan, dass diese Menschen weiter gute Arbeit machen können. So, ja. Und damit kann man, sollte man so kein freies Gewissen kaufen, aber es ist zumindest, dass man irgendetwas in diese Richtung, was Sinn und Zweck hat, gemacht hat und besser als gar nichts. Also da bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Und wenn das die ganzen Menschen, ne, die jetzt auch das Ganze geteilt haben, wenn jeder oder jede von denen, keine Ahnung, 100 Euro gespendet hätten, weißt du, wie viel fucking Geld da zusammenkommt?
Das wäre eine Menge Geld, so, ne?
Das wäre richtig scheiße viel Geld, wo ich so denke, ein Hunni, so, wenn man das so schön sagt, nein, gibst du für so viel Dreck aus, wirklich. Ja, also, richtig. Ne, so, da kannst du auch, also, es können, sehr, sehr, sehr viele Menschen, weil es sehr, sehr viele Menschen trotzdem sehr gut gehen hier in Deutschland, wirklich spenden und mal sagen, alles klar, dann kaufe ich mir jetzt vielleicht mal nicht dieses Designstück, dann lege ich die Hose wieder zurück oder was weiß ich nicht. Es ist wirklich, also das, also dieser Betrag X oder was auch immer, oder wenn Leute auch nicht so viel Geld haben, auch so einen Symbolcharakter und zu sagen, es interessiert mich. Und wenn es 10 Euro ist, dann kann ich wenigstens irgendwas finanzieren. So, ne? Also, und das macht das doch mich auch wütend, weil eben der Mensch ist des Menschen Feind. Das war schon immer so und von sich selbst seines Feinds und allen Menschen und die Leute, die es, du wirst niemals leider diesen Gruppenkollektivismus haben, dass der Mensch, wie soll ich das sagen, ne? Es gibt ja so eine Schwarmintelligenz wäre nach dem Motto, wir sind immer interessiert daran, dass es all diesen Schwarm gut geht. Ne? Und wir handeln so altruistisch dafür, dass es so aufopfert. Das passiert nicht. Der Mensch ist nicht so. Ne? Der Mensch ist wirklich ein Wolf. So, ne? Also, weiß ich im negativeren Sinne, ne? So ein Tier, so ein Einzelkämpfer. Und es ist doch genau dasselbe, was in der Nazi-Zeit passiert ist. So, ne? Also nur in einer anderen Form. So, ne? Also da haben das alle mitbekommen. Alle, jeder und jeder hat das mitbekommen, dass Antisemitismus unter anderem, wie viele, viele andere Nazi-Ideologien, aber vor allem Antisemitismus gewahrt wurde, hochgehalten wurde und haben sich wenige dann dafür eingesetzt. Da war das halt so. Da hat man halt Juden entlassen. Ne? Da haben die halt, also so, zum Beispiel, ne? Oder man hat dann halt akzeptiert, ja gut, okay, ja, mein Arbeitskollege sagt, Jude, der muss jetzt einen Stern tragen, ja gut, nach dem Motto so immer ganz abstrahiert, ne?
Ja, ja.
Und wo waren denn da die Stimmen? Warum? Weil die Menschen waren, ich bin ja kein Jude, das betrifft mich ja nicht. Und hier ist es genauso. Ich habe ja eine weiße Hautfarbe, das betrifft mich ja nicht.
Ja.
Und das ist so. Die Menschen, und deswegen berührt, oder ich finde, wie soll ich das sagen, auch immer noch so krass, wenn ein Einzelschicksal passiert, wie hier gerade eben, ne, mit diesem ganz konkreten Beispiel, dann sind alle so verfickt betroffen, wie wenn fucking Hundewelpe irgendwo gestorben wäre. Weißt du, was ich meine?
Richtig.
Aber wenn wir Kollektivmord begehen, egal was für eine Form das ist, wirklich, egal ob das in der Tierhaltung ist, ob das Genozide sind, ne, Völkermorde, bla bla bla, Mittelmeer, Leute, die Fliegenmuster trinken lassen und so weiter, sobald da irgendwie eine große Zahl steht, die eigentlich ja viel erschreckender ist, weil hinter dieser Zahl, und das stecken alle Einzelschicksale, alle Menschen hatten eine Mutter, einen Vater, Geschwister, Menschen, die sie lieben, und jeder und jede sollte sich mal darüber Gedanken machen, wie es einem gehen würde, wenn du angerufen wirst und dir gesagt wird, hey, dein Bruder ist tot, dein Vater ist tot, dein bester Freund ist tot, ja für nichts. Genau. Und erst wenn wir anfangen, diesen Bezug zu uns selbst zu finden, ne? Diese Empathie uns aufzuzwingen, uns diese Situation zu stellen, wie würden wir denn reagieren? Wie würde ich reagieren, wenn mich jemand anruft und jemand sagt, Wendy ist tot? Ja? Wie würde ich dann, und das macht uns erst betroffen, und wir brauchen diese verfickte Betroffenheit, diese ehrliche Betroffenheit, nicht diese Pseudo-Social-Media-Fucking-Betroffenheit, sondern diese ehrliche Betroffenheit, damit man sich selber ändert, damit man was tut, damit man dafür kämpft. Und wenn diese Betroffenheit nicht entsteht, wird alles nur noch schlimmer, als es schon ist. Das muss man sich auch wirklich bewusst machen.
Und worüber ich auch drüber nachgedacht habe, ich war bei der Demo am Samstag in Berlin, und worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, ist auch, wie oft ich auch schon Polizeigewalt gerade hier in Berlin auch beobachtet habe. So, sehr oft rassistische Polizeigewalt, so, ne? Und wie oft ich auch nicht reagiert habe, weil ich auch selber Angst hatte. So, und natürlich, ich bin irgendwie auch selber betroffen, aber trotzdem, weißt du, wenn ich wieder irgendwie an der Warschauer Straße stehe und dann irgendwie da die schwarzen Dealer, oder möchte gern Dealer, so, die teilweise noch minderjährig sind, dort irgendwie an Zaun gedrängt werden von der Polizei. Wie oft habe ich da schon irgendwie Jungs wirklich gesehen, wo ein Bulle, der irgendwie dreimal so viel wiegt wie die, den Knie in den Rücken drückt, weißt du, während die unbewaffnet sind. Wie viele Situationen dieser Art habe ich erlebt und wie habe ich nicht reagiert? Und ich habe mich informiert darüber, was ich tun kann. Man kann immer Opfer ansprechen. Man kann auch die Polizei ansprechen und fragen, was sie hier tun, damit sie sich wenigstens beobachtet fühlen. Weißt du, all diese Dinge, weil ich möchte auch nicht, da bin ich auch ganz egoistisch, ich möchte nicht am nächsten Tag in der Zeitung lesen, so, ja, da wurde halt der und der umgebracht und ich war dabei und hab nichts getan. Weißt du, das ist so, das muss man sich auch mal überlegen, kann man damit leben, dass man das gesehen hat und einfach weitergelaufen ist, dass es einem egal war, dass man nicht wenigstens versucht hat, was zu tun. Weißt du, wenn ich auch irgendwie so sexistische Gewalt beobachte, habe ich auch mit einer Freundin drüber geredet, ne? Wenn das irgendwie ein Boyfriend ist, der seine Freundin anschreit auf offener Straße, da gehe ich hin, weil wie viele Frauen sterben jedes Jahr irgendwie dadurch, dass sie von Partnern umgebracht werden. Ich möchte nicht die Verantwortung dafür haben, dass ein Mensch stirbt oder schlimmste Gewalt oder irgendwas erfahren muss und ich hätte das eventuell verhindern können, dann nehme ich mir andere Leute und sage, du, wir gehen jetzt dahin. Weißt du, man muss das nicht alleine tun. Aber dann spricht man Leute an und sagt, komm, wir gehen jetzt dahin. Wir gucken, was da jetzt los ist. Weißt du, weil wenn das nämlich eine große Masse ist, das ist ja der Punkt, einer allein ist eine Sache. Aber man sollte Zivilcourage zeigen, natürlich so, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Aber wenn man nicht alleine ist, weil da offene Straße oder Bahn oder da Haufen andere Leute sind, dann kann ich mir Unterstützung holen. Und das sollte ich tun. Und da fasse ich mir an die eigene Nase, wie oft ich Dinge beobachtet habe und nichts getan habe. Das werde ich einfach nicht mehr akzeptieren. Weißt du, ich kann das nicht mehr mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren. Und das ist wichtig, da nicht wegzuschauen. Und wenn das irgendwie ein Mann ist, der irgendwie besoffen, Obdachloser irgendwie auf der Straße einfach liegt und nicht mehr aufsteht, der kann da erfrieren. Weißt du, das sind alles so Dinge, wir können doch da nicht einfach vorbeigehen. Das geht nicht.
Das stimmt, aber man geht vorbei. Ja? Man geht vorbei, man schreit nicht ein, auch wie du gerade gesagt hast. Ne? Die Gesellschaft ist ja an sich, kann stark sein, die Gruppe kann stark sein. Aber wenn die Menschen sich zu einer Gruppe oder zur Zugehörigkeit fühlen, das kann auch eine kleine Zugehörigkeit sein, eben, die man ihr da anspricht und sagt, hier, ne, wir machen das jetzt, wir helfen dem jetzt, ne, wir, das reicht manchmal auch schon für dieses Gruppengefühl tatsächlich aus. Und auch, ich stehe ganz sehr hinter dieser Aussage, man darf Dinge nicht ungesagt stehen lassen.
Ja.
Das ist für mich, und auch wenn man, wie du auch gerade geschildert hast, man schreitet ein, wenn jemand offensichtlich in einer Situation ist, die nicht gut für ihn ist, auch wenn man da vielleicht nichts ändern kann, auch wenn du sagst, keine Ahnung, diese Frau vielleicht trotzdem bei diesem Typ bleibt, weiß ich nicht, aber irgendwie muss man ja auch immer die Seiten umdrehen und denken, wenn mir das passieren würde und jemand würde sich für mich einsetzen oder stark machen oder zeigen, du bist nicht allein, manchmal ist das, was diesen Menschen, das hilft. Ja. Es geht irgendwie das Gefühl zu haben, ja, es interessiert sich jemand dafür und bestärkt einen darin. Also, ne, oder vielleicht, also, ne, in seinen inneren Kampf oder so, keine Ahnung. Und das ist wichtig. Also, Appell auch an alle, die zuhören, egal wie viele Menschen das sind, sagt es nicht ungesagt lassen. Wenn ihr einen blöden Spruch hört von irgendjemand irgendwo, Mund aufmachen, ja, das ist ganz wichtig, auch im Freundeskreis, auch im Arbeitskreis, überall, wo man ist, weil die anderen Menschen nehmen sich den verfickten Raum. Die nehmen sich immer den Scheißraum und das regt mich so auf. Leute mit so einem verfickten Scheiß-fucking-Ansichten und Ego, die nehmen sich immer den Raum. Und die anderen Leute, die so eine verdammte Harmoniesüchtigkeit haben, das ist vorbei, Leute. Ja. Hört auf, immer dann zu sagen, ja und ach und ich will ja keinen Streit und bla. Und das endet wieder nur eine Diskussion. Nee, muss es nicht. Aber wichtig, also man muss ja auch nicht groß diskutieren, aber wenn, keine Ahnung, jemand sagt, ja, weiß ich nicht, die muss aber auch noch nicht richtig durchgebumst werden oder sowas, das war auch in Social Media viel liest, weil du sechs Frauen hast, dann zu sagen, hä, was hast du gerade gesagt? Ja, willst du mich verarschen oder was? Das ist ganz wichtig, weil man wird die andere Person nicht ändern, aber das ist Dinge, die gesagt werden. Und wenn andere Menschen das Gefühl haben, dass sie das sagen dürfen und mit keiner Konsequenz rechnen müssen, das ist schlimm. Und das ist wirklich schlimm und dann verändert sich was. Dann verändert sich was auch in den Köpfen der anderen Leute, die das hören und dann auch denken, okay, das ist jetzt also die Norm, also wir hassen jetzt noch mehr. Ja, also boah, ich bin richtig aufgeregt. Ja, ich bin richtig aufgeregt, wenn ich darüber rede. Weil mich das auch immer so wütend macht. Ich hatte jetzt auch mit einer Arbeitskollegin vielleicht als letzten Satz noch dazu. Dann können wir ja noch ein bisschen locker Sachen reden.
Locker, flockig.
Mit einer Arbeitskollegin habe ich auch über so Thematiken gesprochen. Und da sind wir auch irgendwie auch auf so Gleichstellungen und so weiter gekommen. Und da hat sie gesagt, ja, ich zum Beispiel finde das Quatsch, wenn in Stellenanzeigen jetzt steht M, W und D, ne, für divers.
Ja.
So, und da hat sie gesagt, ich fühle mich da auch angesprochen. Und ich denke, die Leute, die divers sind, die fühlen sich auch davon angesprochen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, aber wenn jetzt nur M dastehen würde, würdest du dich auch angesprochen fühlen als Frau? Ne? Ja. Wenn dann nur, ne, so würdest du dann auch denken, ja, klar, da steht ja Mann, ne? Die wollen auch mich als Frau.
Ja.
Sie so, nee, stimmt, würde ich nicht. Ja, und das ist wirklich der Punkt, Sachen zu abstrahieren, so umzustellen, wenn man sich selber nicht als divers fühlt oder als Frau identifiziert oder als Mann, ist es ja alles total okay, alles cool. Mhm. Aber nicht einfach wirklich dann sagen, ja, ist ja Quatsch, ist ja Pupu, ne? Mhm. So, sondern wirklich immer versuchen, das auf sich so umzumünzen und sagen, wie würde ich denn reagieren, wenn ich, ne, die Person wäre, die das eben betrifft, so, ne? Ja. Oder auch bei Rassismus. Klar kann man das nicht nachvollziehen. Mhm. Ich stecke auch nicht in deiner Haut, ne? Aber zumindest sich bemühen, Empathie zu entwickeln und zu bemühen, Betroffenheit zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist wirklich ganz wichtig.
Absolut. Und vielleicht, um den Bogen zu schlagen, ist ja irgendwie auch Netflix eine Empfehlung, die ich hätte. So eine Dokumentation, die ich nämlich jetzt angeguckt habe, weil das so viele geteilt haben. Ich glaube, auf Deutsch heißt die Der 13. 13th heißt die im Original. Und das ist eine Doku, die gerade jetzt eben sehr viel Relevanz hat. Da geht es quasi darum, die geht fast 2 Stunden lang, ist relativ lang, aber sehr, also ich konnte mir die in einem Stück angucken. Da geht es quasi darum, um das System in den USA, wie es sich von Sklaverei zu Masseninhaftierung entwickelt hat. Und das ist richtig, richtig spannend. Und ich wusste viele Sachen, weil ich mich schon informiert hatte. Aber manche Sachen waren mir auch nicht klar, so wie bestimmte Gesetze irgendwie genau so gelegt wurden, dass halt irgendwie besonders schwarze Bevölkerung inhaftiert wird in Massen. Und wie man damit, kleiner Spoiler, ne? Die haben das richtig, also ich dachte nach der Doku echt so im Negativen, boah, die haben alles richtig gemacht, das ist brillant. So, weil man im Prinzip, du musst ja überlegen, Sklaverei war ein Riesenwirtschaftsfaktor. Noch billigere Arbeitskräfte kannst du ja gar nicht haben. Nun ist das weggefallen. Dann hat man sich halt einfach überlegt, wie kriegen wir denn das hin, dass weiterhin Leute von uns ausgebeutet werden kann? Ja, indem man sie inhaftiert und sie da kostenlos arbeiten. Und sich da eine Riesenindustrie draus entwickelt hat, natürlich mit den privaten Gefängnissen, aber auch was da sonst dran hängt. Alle, die dort irgendwas hinliefern, ob das irgendwie Kleidung ist, ob das Essen ist, ob das irgendwas ist. Ne? Auch so Leute wie Walmart, da auch ganz doll irgendwie mit drin stecken. Was denkst du, was die für einen Umsatz machen mit Gefängnisessen? Das ist absurd. So, und diese Doku, klar, es ist eine US-Doku, aber das bringt einen vielleicht auch mal zum Nachdenken irgendwie, was ist denn hier so los? Ne? Was macht man denn hier so? Was hat ein Racial Profiling hier irgendwie für einen Sinn? Was bringt das denn? Weil es bringt immer was. Es geht immer um Geld und es geht immer um Macht. So. Und diese Doku kann ich wirklich, da dreht es einem ein bisschen den Magen um so, aber das ist eine, die ich sehr empfehlen kann.
Okay, klingt cool, habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Werde ich mir mal angucken, werde ich mir meine Watchlist setzen.
Ja.
So. Ja, und das ist ja das Absurde auch, ne? Sich zu informieren, zu bilden, was auch immer. Mhm. Die Möglichkeit ist jetzt mehr da denn je.
Richtig.
Ne? Also es ist so einfach, wirklich, es ist so einfach. Man muss es nur wollen und machen. Genau. Ich habe ein bisschen eine andere Empfehlung auch als Beitrag. Und zwar, ich bin ja großer Fan von so, ja, auch Podcasts, beziehungsweise Radiohörsendungen oder so, ne? Wirklich Beiträgen, die gemacht werden, Interviews mit Leuten. Ich finde das immer ganz großartig. Und da war im DRF Kultur ein Beitrag zu ADHS bei Erwachsenen.
Mhm.
Und ich bin ja quasi auch ADHS diagnostiziert. Und warte, das war sehr spannend tatsächlich, weil das ganz, ganz lange immer der Mythos war, Erwachsene haben das nicht mehr, was ja Quatsch ist.
Also, ja, das wächst sich Quatsch. Raus.
Mhm. So, ne? Und da haben ganz viele Betroffene eben auch erzählt, wie das für die im Alltag ist. ADHS entwickelt sich ja so ein bisschen immer anders bei Leuten, ne? Manchmal bei mehr dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mehr diese Hyperaktivitätsstörung.
Mhm.
Und bei mir ist es eher so ins Hyperaktive, so, dass ich mich da nicht konzentrieren kann, weil ich ganz, 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 ganz viele Dinge gleichzeitig machen will, muss und mein Fokus ganz schnell wieder umswitche. Hat Vorteile, hat Nachteile.
Ja.
Und genau, dann haben sie auch über Medikamente gesprochen und auch über so chemische Aspekte der Medikamente und so. Ne? Das ist zum Beispiel bei Leuten, die keine ADHS haben, diese Medikamente total anders anschlagen und also total komische Sachen verursacht werden oder auch gar nicht. Also es war super spannend, interessant. Kann ich empfehlen, es geht eine Stunde. Da wird auch darüber geredet, auch dass ADHS oft auch zu schnell diagnostiziert wird und auch darüber, ne, weil ja so ein bisschen immer so ist, naja, gibt man jetzt Tabletten, gibt man keine Tabletten, also ich habe sehr schnell ADHS-Medikamente bekommen, muss ich sagen, also schneller als ich gucken konnte, die fallen ja auch unter das Betäubungsschutzmittelgesetz,
ja.
Und es ist harter Stuff, will harter Stuff auf jeden Fall, und das ist auch krass, wie schnell was verschrieben wird und dass es aber auch manchmal gut ist, also es ist wirklich ein sehr gut beleuchteter Beitrag, fand ich.
Ja, sehr spannend, das werde ich mir auch mal anhören. So, ja, weil ich kenne auch definitiv noch andere Menschen irgendwie mit ADHS im Erwachsenenalter. Von daher, ich glaube, das ist halt was, da wissen Leute echt wenig drüber. So.
Ja, total. Und das ist ja auch, also ganz, ganz viele Menschen können das ja, wie gesagt, unterschiedlich ausgeprägt haben, weil das aber sehr stark halt ausgeprägt ist, das ist auch wirklich was, worunter man sehr leidet, ne? Also der Erkrankung. Dann habe ich noch Anti-Empfehlungen. die habe ich leider ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, habe ich nicht geguckt, habe ich mich aber drüber belesen. Und zwar, das habe ich mir alles fein notiert, zwei Sendungen, die, wo ich wirklich denke, alter Verwalter, wer hat euch ins verfickte Hirn geschissen? Und zwar Balls, für Geld mache ich alles.
Oh Gott, das klingt schon wieder so schrecklich.
Ja, es sind, also erstmal, okay, Balls, ja, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja klug, steht ja symbolisch für Eier, ne? Und man sagt ja, you got balls, wenn man sowas Krasses macht oder so. Wo ich dann auch wieder denke, ja, ich fühle mich jetzt nicht angesprochen.
Nee.
Und naja, auf jeden Fall machen tatsächlich, ich habe bis jetzt auch nur Männer in den ganzen Trailern gesehen, saßen auch Frauen mit da. Ich erkläre gleich das Prinzip der Sendung, aber zumindest habe ich die Männer jetzt gesehen. Und zwar geht es darum, 50 Kandidaten, ne? Und die müssen eine Aufgabe erfüllen, die natürlich sehr erniedrigend ist und oder sehr viel Überwindung kostet oder peinlich oder absolut unter der Menschenwürde. Hm. Und die kriegen dann 3.000 Euro, wenn die das machen. Und das hat mich total erinnert an eine meiner Lieblingssendungen, muss ich ganz ehrlich sagen, von früher, I Bet You Will.
Ah ja.
Großartige Sendung auf MTV, die haben das schon ganz lange aufgegriffen, dieses Prinzip. Und wer das nicht mehr kennt, frage ich mich, warum dann nicht weitergemacht. Da waren diese I Bet You Will Moderationsgruppe und die waren so, okay, wir haben diese Aufgabe, wer würde das machen für $5? Und dann haben die quasi so hochgeboten, ne? Die waren
dann ja,
so
10, ich erinnere 50, mich. Ja.
Genau, und irgendeiner, also die waren dann so bei random Menschenmengen standen die rum und ne, so nach dem Motto, wer macht's für wie viel Geld, ne? Und das fand ich so interessant, weil das natürlich auch super krass, also gesellschaftlich krass ist oder menschlich gesehen krass ist, ne? Lecke ich jemand, keine Ahnung, die Achselhaare für $50 oder, ne? oder für 100, aber bei Achselhaare, da habe ich auch mein schlimmstes, ekligstes Erlebnis, was mit I Bet You Will zusammenhing gemacht, und zwar, da hat einer sich die Achsel rasiert, der hatte lange Achselhaare, so mit Rasierschaum, ne, so ein Einmalrasierer, und dann hat es so ein, ne, so ein kleines Schälchen mit Wasser so ausgespült. Ich bin instant schlecht, wenn ich darüber rede. Wirklich, ich krieg richtig Würgereiz jetzt schon. Und dann haben die gefragt, wer das trinkt.
Ich glaube, die habe ich sogar gesehen, weil das kommt mir so bekannt vor gerade.
Und ich dachte wirklich, Jesus, das ist schlimm. Also wirklich, ich bin so schlecht. Warum? Genau, und bei dieser Sendung, Balls, also es läuft auf dem Kultsender ProSieben, ne, der absolut für bekannt ist, immer sehr, sehr hohes Bildungsfernsehen zu machen, sind unter anderem folgende Aufgaben gab es da, und zwar ein Ei ausbrüten und einen Teppich voller Haare ablecken, Trampolin, springen mit Riesendildo, das habe ich tatsächlich in der Vorschau gesehen, da war so ein Typ, der hatte dann so ein schwarzes, naja, es sah aus, als wenn er ins Bergheim will, ne, so ein schwarzes Lederding an. Und er hatte wirklich richtig großen Riesendildo, also der war gefühlt so halb, also mindestens halb so wie mein Bein. Und da musste er halt auf den Trampolin springen. Es war so, jetzt springt er auf den Trampolin mit diesem Schwanz. Also echt, wo ich auch so denke, krass, das ist wirklich Gladiatorenkampf für die Masse, ne? Opium fürs Volk. Und genau, und einer musste irgendwie mit einem toten Oktopus im Gesicht eine Minute mit einem Heizstrahl aushalten. Ich glaube, ich auch gekotzt so. Naja, auf jeden Fall kann man das nicht angucken. Und dann meine zweite Anti-Empfehlung ist Mom. M-O-M. Also wir haben, glaube ich, kurz letztes Jahr geredet.
Ja.
Milf oder Missy. Ganz clevere Wortwahl. Und da hat tatsächlich, das bei Join. Und die erste Eigenproduktion von Join, diesen Online-Sender, der auch zusammen Mischmasch ist, also Kooperation von anderen Sendern. Die haben das nämlich ja mit beworben, mit ganz so mit MILF-Stuff, ne? So, für alle, die es nicht wissen, wir sind ja auch nicht, also wir sind auch kein jugendfreier Podcast, ne?
Nee.
Also wir sind nicht jugendfreier Podcast. Ich muss auch ganz klar mal sagen, das sind ja alle eure Kinder, könnt ihr gerne mit, hallo, hören lassen, hallo Kinder. MILF
kurz,
heißt.
Genau. Kurz die Ohren zu halten, vielleicht lieber.
Genau, Mother, I like to fuck. So, piep. Ich meine, Pieper hinterher. Hat sich im Porno-Business sehr durchgesetzt, dieser Begriff, und genau, und damit haben die geworben eben, ne, so nach dem Motto, freitags ist MILF-Time. Oh, und davon haben die natürlich ganz schön Rühe bekommen und Social Media Shitstorm. Dafür ist Social Media wieder ganz gut, um dann so einzelne, finde ich, vor allem so Firmen oder Sachen oder Fernseher oder so unter Druck zu setzen, zu sagen, hallo Leute, merkt ihr euch eigentlich noch?
Ja.
Und dann habe ich jetzt, also die mussten das dann ändern oder haben das dann geändert, weil ich auch vom Werberat, also mein Werberat ist auf Beschwerden eingegangen. Und die haben die Sendung jetzt auch neu vertont deswegen, auch ne, interessant, weil die haben die anscheinend super auf MILF gesagt. Ich habe mir gerade heute so neu vertont, MILF. So, wir werden das Brot die ganze Zeit und der Titel der Sendung wird noch geändert. Und jetzt kam kurz die Begründung damit, warum die das mit dem MILF so im Fokus gestellt haben, generell dieses Missy oder MILF, die haben gemeint, die wollten natürlich Aufmerksamkeit damit erregen, eigentlich mit dieser Sendung zeigen, dass Altersunterschied ja keine Rolle machen spielen sollte, oder? So, also die wollen genau. was total Gutes gesellschaftlich machen, wo ich denke, aber habt ihr noch alle, oder was? Und dann haben die wirklich gesagt, ja, wir verstehen, dass wenn man diesen Zusammenhang nicht kennt und diesen Hintergrund nicht kennt, wirkt das leicht verwirrend. Ja, ihr Pisser. Das wirkt gleich verwirrend, wenn man dann wirkt mit freitags ist MILF-Time. Also wo ich auch so denke, ne, ja, wir haben ja differenzierten Bildungsauftrag gehabt. Aha.
Genau. Klar. So eine Trottel, ey.
Das ist wirklich so krass, dass die Leute sich einfach das. Ich habe hier Ameisen in der Wohnung, ne? Ich habe eine Ameise, ist gerade auf mich geklettert.
Nein!
Also, wenn ich jetzt im Laufe der nächsten Minuten nichts von mir hören sollte, ich bin in den grausamen Tod gestorben.
Durch Killer-Ameisen.
Ja, ich muss mal überlegen, wenn sich das hier. Ich habe doch nicht die Straße gefunden, wo die sind. Das war jetzt eine Einzeltäterin oder Täter. Und,
nicht so wie Rassismus in Deutschland. Nur bei Ameisen gibt es das.
Genau. Was habe ich mir noch notiert? Ich wollte auch vorher noch erzählen, wir haben ein bisschen zu spät den Podcast angefangen, weil ich ein bisschen unterwegs war und einkaufen musste. Und ich wollte Tahin-Paste kaufen. Das ist Sesampaste. Und die ist überall ausverkauft. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich war in 3 verfickten Bio-Supermärkten und noch im Rewe. Es gibt nirgendwo Tahin. Alter Leute, was macht ihr alle mit dem scheiß Tahin? So.
Bunkern,
ja. Tahin ist das neue Scheißpapier. Ich brauche, jetzt habe ich Cashew-Mousse, das muss ich jetzt auch herhalten. Und auf jeden Fall dachte ich so, fuck, das gibt's doch nicht, dass dieses Tahin ausverkauft ist. Und dann war ich so gestresst im Rewe, weil alle Menschen heute einkaufen wollten, heute früh. Mhm. Und man so war, der Gang ist voll. Also Rewe ist auch, sorry, also mein neuer Lieblingsladen ist eh Lidl. I love Lidl. weil große Gänge und die haben so immer einmal in der Woche Special-Angebot, das finde ich übrigens gut. Aber Rewe, wo ich so dachte, scheiße, jetzt muss ich wieder dahin, jetzt steht er wieder im Gang, jetzt ist da wieder, ah, jetzt kommst du da nicht ran. Entscheide dich für eine Quark, ich muss zur Creme fraiche. Ich war richtig wütend und dann ist mir noch was passiert, ich musste ganz dringend auf Toilette. Wirklich, richtig dringend. Es war ganz übel. Ich habe schon so gelitten, ne, wo ich so dachte, oh Gott, die Ordnung muss halt zum Ziegenkäse. Oh nein, du schaffst das nicht. Ganz, ganz furchtbar. Und ich bin wirklich, ich habe auch nicht alles gekriegt, ich muss dann auch gleich danach nochmal los. Und bin dann hochgesprintet mit meinen Einkäufen. Ich wohne ja noch ganz oben, ne? Mm. Und der Körper, das ist ja auch so krass, wenn der Körper, wenn er weiß, ich kann jetzt nicht auf Toilette, so ist es bei mir, dann sagt er, okay, wir müssen jetzt schon ganz doll, aber wir schaffen das irgendwie noch, dass wir uns hier nicht unten rauskommt. Wenn ich mich aber meinem Klo nähere, ist es so, jetzt. Und ich bin so, nein. Wirklich, ich war auch als Schulkind so, ne? Im Bus ging das immer noch und dann bin ich die Treppe noch gesprungen, als gäbe es keinen Morgen. Und ich bin auch hier rein, ohne, also ne, Rucksack nur abgeworfen mit Mütze, Jacke, aufs Klo gerannt. ich hab's euch auch allen zu, weil ich mal gehe, aber ich hab oft jetzt diese Momente.
Aber du hast es geschafft, ja? Kein Unglück passiert.
Genau, es ist mal ein Happy End. Ich hab's, also im Leben gibt's ja nicht viele Happy Ends, aber nee. Das war eins. Das
ach, schön.
Schön, oder?
Ja.
da kann man sich auch freuen. Wenn mal auch sowas Gutes passiert. Furchtlose Fruchtfliegen ist halt das Thema, weil wir das letzte Mal über Fliegen unterhalten haben. Und ich habe recherchiert, wie sich Fliegen paaren, Fruchtfliegen paaren.
Ah, hau raus.
Also, erstmal super interessant. Die Fruchtfliege ist ja so ein umgangssprachliches Wort. Ne? Eigentlich, und wird auch als Taufliege bezeichnet, diese Fliegenart. Oder Obstfliege. Und als dasselbe, ne, wenn man das so will. Mhm. Und Taufliege heißt sie auch deswegen, weil die überwiegend früh und abends fliegen, wenn es halt Tau gibt. Und Obst natürlich, Obstfliege, weil die sich von diesen Gärsäften dann ernähren. Ne? Die entstehen, wenn das Obst quasi schlecht wird. Und die haben ein echt komplexes Balzverhalten. So, also ich, wirklich, das ist krass. Ich bin immer total überrascht. Also wie so viel bei vielen Dingen im Leben, wenn man sich mal ein bisschen mehr mit was auseinandersetzt, wie viel Nichtwissen man noch hat und wie cool das doch alles funktioniert. Und zwar, wenn die in die Balz gehen, ja, also muss erstmal das Männchen das Weibchen erkennen, ne? Und das betastet das quasi mit den Vorderfüßen. Also Männlein sagt dann quasi, hallo Weibchen, ich muss dich jetzt anfassen mit den Vorderfüßen. Und dann läuft die Identifizierung chemisch ab. Das ist ganz interessant, weil das Männchen zieht sich dann zurück, wenn das Weibchen artfremd ist. Ne? Also es ist auch was Interessantes, ne? Das in der Natur, also es ist quasi, die Tierarten sind natürlich untereinander paaren, aber nicht miteinander. Zum Beispiel ein Schaf, Wolfvögel oder so. Ne? Mhm. Die könnten die machen die aber nicht. Mhm. Ne? Das ist wirklich interessant, die Gedanken so. Ne? Also wirklich. Weil, ich meine, gut, der Mensch hat das ein bisschen ausgehebelt, ne? Der bummst so alles, wo man ja. Loch reinstecken, wo man was reinstecken kann.
Das stimmt.
Und das ist so krass. Also durch dieses Abtasten läuft die chemische Identifizierung ab und wenn dann, ne, das Männlein merkt dann, aha, nee, das ist nicht das Weibchen von meiner Art, okay, tschüssi, ne? Cool, finde ich total cool. So, und dann gibt es eine zweite Phase, das ist so die optische Orientierung. Und dann rundet das Männchen, das Weibchen läuft so hinterher. Und bei der dritten Phase, dann öffnen quasi beide Geschlechter ihre Flügel. Und dann gibt es noch eine vierte Phase, das Männlein vibriert dann quasi mit den Flügeln, mit dem, was zum Weibchen zeigt, und fächert so Luft zu. Und manchmal wird das auch erwidert. Und das ist quasi so eine Art, ne, ein Vorbereitungsritual. Mhm. Und dann berührt das Männchen mit seinem Rüssel des Geschlechtsorgan vom Weibchen und daraufhin erfolgt dann auch meistens der erste Kopulationsversuch. Kopulation, nicht Kopulation, Gott. Korpulation. Kopulationsversuch und genau. Und meist muss aber das Männlein öfters so arbeiten, dass das Weibchen so Bock hat, weil es wird ganz oft abgelehnt auch. Ne? Mhm. Und wenn die Weibchen gar keinen Bock haben, fliegen die dann auch einfach weg, natürlich. Ne? Und dann nach der Paarung kann das ein Weibchen bis zu 400 Eier legen.
Oh, wow.
Das ist fucking viel.
Mhm.
Es gibt in der Tierwelt so eine K&R-Strategie, die Tiere fahren. Und zwar ist die K-Strategie das, was wir Menschen machen, oder auch Elefanten zum Beispiel, ne? Oder Raubkatzen. Mhm. Das heißt, man kriegt wenige Junge, wenige Nachkommen und kümmert sich aber richtig um die, ne? Durch eine Gruppendynamik oder weil die sehr lange im Bauch bleiben, ne? Und so weiter. Und die Erdstrategie ist so Rudelbums-Strategie. Also Hauptsache bumsen und raushauen, irgendeiner wird schon überleben. So. Und ne, diese Kanickel-Strategie, ne? Wir müssen ganz viel produzieren und fliegen und viele Insekten machen das ja auch so, ne? Oder Spinnen. Na, also Spinnen zum Beispiel müssen, also haben auch sehr, sehr viele Kinder, sehr viele Babys quasi dann kriegen und die Spinnenkinder, die machen, haben quasi Kannibalismus untereinander. Und deswegen, wenn man als Züchter gerne möglichst viele Spinnen züchten möchte, muss man die sehr schnell voneinander trennen, weil die sich schon das auffuttern. Genau, richtig, also diese K&R-Strategie, das fand ich auch super interessant, wusste ich vor meinem Biologieunterricht auch nicht, dass es geht.
Ja. Aber wie alt werden denn so Fruchtfliegen oder Taufliegen?
Das habe ich jetzt vor allem mit dem 6 beschäftigt. muss ich noch rausfinden, aber ich glaube wahrscheinlich auch nicht so alt. Also das Ziel von so Lebewesen, die ja sehr kurz am Leben sind, ist ja meistens ganz schnell bumsen und dafür sorgen, dass die Art nicht ausstirbt. Ne? Also dass diese Gedanke der Arterhaltung ist ganz, ganz hoch. So, ne? Und bei so Schwarmverhalten von Bienen ist es zum Beispiel auch so. Die opfern sich auf, damit das Bienenvolk geschützt ist. Ne?
Ja.
So.
Was halt auch lustig ist, irgendwie Lemmy, mein Boyfriend, ist ja jetzt irgendwie so zum Ornithologen geworden.
Ich liebe dieses Wort, Ornithologe, das ist so ein schönes Wort, wirklich. Du kannst voll, mal erklären, ne? Für alle, was das heißt eigentlich.
Genau, also das sind so Leute, die halt Vögel beobachten, so, ne? Und so, keine Ahnung, die kategorisieren und wichtig, was das alles umfasst, was Ornithologen machen. Aber ich denke dran, die beobachten halt Vögel. Aber ich denke, die machen wahrscheinlich mehr als das. So, aber das Ding ist halt, dass bei uns, wir haben ja so einen Innenhof. Und wenn man in der Küche sitzt, wo ich jetzt auch sitze, da kann man immer gut rausgucken. Und wir haben dort halt immer so Krähen, Raben, irgendwie Rabenvögel auf jeden Fall gehabt. Und es war immer so ein Pärchen. Und die sind hier so seit einem halben Jahr, glaube ich, oder länger, haben die hier gelebt quasi. Und jetzt letztens gucken wir hier so raus und da sind da so welche, die sehen ganz anders aus. Also sie waren so grau, weiß, schwarz irgendwie, aber sahen trotzdem aus wie so Krähenvögel. Und die haben aber nur so auf dem Boden rumgesessen. Das habe ich noch nie gesehen. So ein Vogel, der sich einfach so hinsetzt auf dem Boden. Okay. Und ich war so, hä, weird. Und dann war ich draußen eine rauchen. Und dann dachte ich, na nicht, dass der irgendwie verletzt ist und nicht fliegen kann oder so. Ne? Dann bin ich so hin. Und dann hoppelte der dann so weg und so, sah normal aus. Dann habe ich gesehen, der hat noch so richtig so Babygefieder. Also das war quasi der war trotzdem groß, ne? Aber trotzdem, das war quasi noch ein Baby. Und ich glaube, der weiß einfach, das waren nämlich jetzt auch zwei. Ich glaube, die wissen noch nicht so richtig, wie man fliegt. Und Mama und Papa haben sie scheinbar hier verlassen. Aber die kamen immer wieder an und bringen Essen. Und jetzt hat nämlich Lemmy recherchiert. Erstens, es gibt verschiedene Arten von Rabenvögeln. Und das Ding ist, dass die sich nämlich auch untereinander paaren. So, das heißt, du hast halt ganz viele Mischungen. So Krähen mit irgendwelchen Raben und Elstern und bla, die paaren sich quasi alle so irgendwie miteinander.
Ach, krass,
so.
Okay.
Und deswegen passieren dann eben quasi, und quasi die wir hier haben, sind wahrscheinlich so Babys, die verschiedenste genetische Pools haben. Deswegen sehen die so lustig aus. Und und das Ding ist auch, dass Rabenvögel kümmern sich auch ganz lange um ihre Babys. So. Mhm. Also die verlassen die auch dann irgendwann. Also weil es dann auch so irgendwie, ne, die müssen ja auch hier... Die haben ja auch so, wie nennt man das, so Revierverhalten und so, ne? Also die verlassen die dann irgendwann, aber relativ lange kümmern die sich noch um die. Und dann kommen halt immer hier so die Mama und Papa angeflogen und bringen halt so Essen. So, das ist total crazy. Also, ja, Rabenvögel ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Die sind auch so super intelligent und so, ne? Und die schließen sich ja auch so zusammen, um so quasi, ne, aus dem Süden in den Süden zu fliegen und sowas. Und da fliegen auch alle möglichen Arten zusammen. Also das ist ja nicht nur so, nur wir Raben, nur wir Krähen, nur wir Elstern, sondern die fliegen wirklich, die tun sich so zusammen, um sich halt gegenseitig zu schützen.
Das ist gut. Also ich find das auch super faszinierend. Und warum sagt man dann auch Rabeneltern dann, ne? Also
ja, eben, die sind voll gute Eltern.
Ja, richtig, das sind eigentlich voll gute Eltern. Hallo, informiert euch mal.
Ja, wirklich.
Ne? Bevor sich hier sowas, ich würde sagen, eindeutig, aber eindeutig ist ein furchtbares kindisches Wort. Sprachgebrauch.
Eben, weil wir wissen definitiv jetzt, Rabeneltern sind gute Eltern.
Genau, Rabeneltern sind gute Eltern.
Ja.
Okidokili, hast du was auf deiner Liste für die Musikliste, für die Musikempfehlung?
Ja, natürlich. Und zwar, haben nämlich meine Schwester und ich letzte Woche eine neue Playlist angefangen. Die habe ich, Black Pride and Resistance oder Black Magic and Resistance, genau, weil wir so ein bisschen irgendwie empowernde Songs sammeln wollten. Und da hätte ich als einen Song von Das kennen vielleicht viele. Childish Gambino, glaube ich, spricht man den Namen richtig aus. Der Song heißt This is America. Und da gab es irgendwie vor ein paar Jahren, so, das war ja eins der krassesten Musikvideos irgendwie, die da rausgekommen sind. Das hat mega Milliarden irgendwie von Klicks auf YouTube. Und sehr cooler Song, hört euch den mal an. So, da geht es eben auch so um Polizeigewalt und generell irgendwie rassistische Gewalt in den USA. This is America von Childish Gambino. Und genau, und dann noch von Kendrick Lamar, All Right.
Okay, super cool. Wird draufgepackt. Ich habe so, also nicht sowas, Ich komme jetzt so ein bisschen poppig damit daneben vor. Aber
das ist auch gut, Hauptsache dancen.
Okay. Hauptsache dancen, genau. Weil die Gaga hat ja ein neues Album rausgebracht. Mm-hmm. Chroma, das heißt was mit Chroma auf jeden Fall. schlecht vorbereitet, sie war da schlecht vorbereitet. So, Chromatica. Und habe ich mir eingehört, habe ich reingehört und ich bin ja heimlicher Lady Gaga-Fan, ne? Muss man ja sagen. Ich weiß,
heimlich? Ich dachte so, ja. Das ist voll offiziell.
ich weiß nicht, ich finde gut, Pop berührt mich irgendwie. Also sie hat auch viele andere Songs, die mich so berührt haben, aber das ist keine Ahnung, höre ich immer wieder gerne. Und da möchte ich gerne auf die Playlist packen. Und zwar nicht Rain On Me, weil das ja alle kennen und alle gehört haben, so. Mit Ariana Grande.
Ja, es haben voll viele Leute geteilt. Ich habe es mir noch nicht angehört, aber ja.
Es ist auch ein abgefahrener Videoclip, der auch wieder so echt over the top ist, aber ich finde es immer so krass, weil Lady Gaga macht ja so ganze Gesamtkonzepte. Also mit jedem neuen Album erfindet die sich ja als Person neu. Ne? Mhm. Neuer Stil, neue Richtung, neue Sachen, die reingebracht werden. Also wirklich komplett. Die ist jedes Mal anders, so, ne? Beim letzten Album war er so, ne, wo auch diese Million Reasons und Joanne und so.
Ja, das mochte ich, das Album.
Genau, das war auch nicht so. Da war so country-mäßig, so ein bisschen nicht so over the top. Jetzt ist wieder so Techno, 90s, Rave, Punk, irgendwas, Outfit. Also, finde das eigentlich auch ganz. Ich finde es gut und ich denke auch mal krass, wie viele Menschen da dahinter sitzen und dann hin und so. Und dann, daran arbeiten, sich diese komplett neue Existenz und Thematik auszudenken. Ne? Und das in jedem Zweig über Merchandise, ne? Songs, Musikvideos durchzuziehen. Ich finde das krass. Und auf jeden Fall möchte ich gerne draufpacken Alice. Das ist wirklich gerade mein absoluter Fave-Song. Plastic Doll. Den möchte ich auch gerade draufpacken. Die fand ich ziemlich gut. Leider hat das Album, weiß ich nicht, so 5-6 Songs, die ich mag, und die anderen sind so, ja, die berühren mich ja nie so doll. Aber die kann ich dann für 20, 30 Mal nacheinander hören, das ist gar kein Problem.
Cool.
Das kriege ich richtig gut immerhin. Okay, super. Dann, ich mache da gleich noch ein bisschen Werbung für Insta, glaube ich, für den Podcast. Wir sind so schlechte Instagrammer.
Ja.
Ich sag's dir, aber also an alle, die das hören, wir freuen uns total, wenn wir auch so ein geheimer Podcast-Tipp werden. Also wenn ihr quasi euch mit Leuten unterhaltet und sagt so, hey, ich schick dir mal einen Link, ich kenne da so zwei.
Ja. Eben, das ist so Kultstatus.
Genau, so Kultstatus. So. Und man spricht nicht über den Podcast, man hört nur den Podcast.
Mhm.
Nee, doch, man hört nur den Podcast sprechen. Weißt du, was ich meine? Dass wir so ein Fight Club Podcast sind.
Ja, voll. Ja. Nur so die coolen Leute wissen davon.
Genau, die coolen Leute wissen davon. Man legt sich da nur so zu, aha, wenn man so einen Sticker sieht, aha. Wow, okay.
Ja, genau.
Wir können ein cooler Club werden. Okay. Dann war es das für heute schon mit forschlose Fruchtfliegen. Ja, das nächste Mal werdet ihr Fruchtfliegen mit ganz anderen Augen sehen.
Mhm.
Denkt dran, 400 Babys kriegen die. Deswegen hat man im Sommer auch so scheiße viel von denen, weil die echt viel Bumsen sind, echt viele Kinder kriegen.
Voll.
Voll, genau. Und ich habe überlegt jetzt die ganze Zeit, deswegen labere ich auch noch. Dieser Abschluss, ich muss mir das vorher mal überlegen. Ich würde sogar auf verschiedene Sprachen mich mal verabschieden von dir. Aber habe ich nicht gemacht. Deswegen, ich kann nicht jedes Mal denselben Satz sagen. Denselben Wort ist ja auch.
Na, wir können es ja einmal auf Russisch machen, weil ich hatte ja Russisch Unterricht, für Leute, die das nicht wissen. Dos vidanya.
Ah, das vidanya. Das klingt auch schön. Das ist ein sehr schönes Flüstern, das vidanya. Ja, weil richtig. Das hat sowas Positives.
Finde ich auch.
So singend, so ein bisschen, ne?
Richtig.
Das Vidanya. Sprechst du richtig aus? Das Vidanya.
Ja, ist richtig so.
Das Vidanya.
Genau.
Okay, das Vidanya.